Gemeinde schlagt mit mir Gottes Wort auf zum Buch Prediger, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wir wollen heute gemeinsam aus Prediger Kapitel 2, die Verse 12 bis 26 betrachten. Prediger Kapitel 2, ab Vers 12, und hier lesen wir in Gottes Wort. Und ich wandte mich, um Weisheit und Unsinn und Torheit zu betrachten. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird, was man schon längst getan hat? Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit, wie der Vorzug des Lichts vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Und ich erkannte zugleich, dass ihnen allen ein und dasselbe Geschick widerfährt. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mir widerfahren. Und wozu bin ich dann überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Eitelkeit sei. Denn dem Weisen wie dem Toren wird keine ewige Erinnerung zuteil, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren hin? Da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir. Denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste all meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Und doch wird er über all meine Mühe walten, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Eitelkeit. Da wandte ich mich zu verzweifeln, wegen all der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühe mit Weisheit und mit Kenntnis und mit Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Eitelkeit und ein großes Übel, denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und vom Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn alle seine Tage sind Kummer und seine Geschäftigkeit ist Verdruß, sogar bei Nacht ruht sein Herz nicht, auch das ist Eitelkeit. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt, denn wer kann essen und wer kann genießen getrennt von mir? Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude, dem Sünder aber gibt er die Beschäftigung einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Amen. Am 7. Juli 2025 wurde der baden-württembergische Unternehmer Wolfgang Grupp nach einem Suizidversuch ins Krankenhaus gebracht. Wolfgang Grupp war 51 Jahre lang Firmeninhaber des Textilunternehmens Trigema. Sein Vermögen wurde 2023 auf mindestens 100 Millionen Euro geschätzt. Und als er 2025 im Alter von 83 Jahren versuchte, Suizid zu begehen, schrieb er dann seiner Belegschaft folgende Worte. Er leide unter Altersdepressionen und bedauere das Geschehene. Er hat überlebt, Gott sei Dank, er lebt immer noch. Nun, Wolfgang Grupp ist ein sehr schlauer und weiser Mann und nach dem, was seine Mitarbeiter sagen, auch ein sehr umgänglicher Mann. Er hat sein Leben lang mit seinen eigenen Händen hart gearbeitet und viel in seinem Leben erreicht. Doch nun, am Ende seines Lebens, wo er sein ganzes Vermögen, alles, was er aufgebaut hat, seinen beiden Kindern, seiner Tochter und seinem Sohn übergeben hat, lässt er Revue passieren und denkt über sein Leben nach und er bekommt, wie er selber das sagt, Altersdepressionen. Er sieht und er muss erkennen und er muss eingestehen, alles, was ich mir so mühsam erarbeitet habe, alles, woran ich mein Leben lang Freude hatte, muss ich jemandem anderen übergeben. Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, kann ich mir nicht selbst behalten. Ich muss es weitergeben. Er muss sich eingestehen, dass er sterben wird, dass der Tod eine Realität ist und dass alles, was er hatte, irgendwann mal jemandem anderen gegeben wird. Und dies führte ihn zu diesen Altersdepressionen, weshalb er sogar so weit ging, sich selbst umzubringen. Offensichtlich hat ihn sein Vermögen, sein Besitz und seine Arbeit am Ende seines Lebens nicht glücklich, sondern leer gemacht. Nun, genau das, was Wolfgang Grupp empfunden hat und vielleicht immer noch empfindet, genau das hat auch Salomo vor über 3000 Jahren empfunden. Denn auch Salomo war sehr schlau, auch er war sehr weise und ich kann mir vorstellen, er war sehr umgänglich. Auch Salomos Vermögen war riesig und auch er hatte ein langes, erfolgreiches und arbeitsreiches Leben. Doch auch er muss am Ende seines Lebens schmerzlich feststellen, dass jemand anderes sein Vermögen erben wird, dass jemand anderes seine Arbeit in Angriff nimmt und dass jemand anderes die Dinge genießen wird, die er aufgebaut hat. Auch Salomo litt offensichtlich an Altersdepressionen. Und er lässt uns an seinen Empfindungen teilhaben, indem er uns zeigt, wie er am Leben verzweifelte. Denn in Vers 17 sagt Salomo, da hasste ich das Leben. In Vers 18 sagte er, ich hasste all meine Mühe. Und in Vers 20 sagte er, da wandte ich mich zu verzweifeln. Salomo gibt uns einen Einblick und er führt uns in seine Emotionen hinein und zeigt dir und mir, wie du am Leben verzweifeln kannst. Willst du wissen, wie du am Leben verzweifeln kannst? Lass uns den Text von Salomo anschauen. Willst du am Leben verzweifeln? Ich nicht. Ich nicht. Deswegen wäre es besser für dich und mich, wenn wir von Salomo lernen, wie er am Leben verzweifelte, damit wir nicht dieselben Fehler machen wie er. Aber liebe Freunde, auch wenn diese Worte von Salomo hier sehr negativ und pessimistisch sind und sich sehr negativ anhören und wir eigentlich am liebsten gar nicht uns damit beschäftigen wollen, weil wir wollen ja uns freuen, wir wollen ja eigentlich glücklich sein, oder? Vor allem am Tag des Herrn wollen wir uns freuen. Dürfen wir nicht übersehen, dass die Worte von Salomo hier uns einen Lichtblick geben. Denn, immer wieder aufs Neue, erst wenn du an diesen Punkt gekommen bist, wo du wahrlich am Leben verzweifelst, wo du wirklich das Leben hast, erst dann bist du in der Lage, dich an jeden Strohhalm der Hoffnung festzuhalten. Alles, was dir gegeben wird, wo wirklich Hoffnung hast, du wirst anfangen, diesen Strohhalm festzuhalten. Erst wenn du und ich wirklich am Leben verzweifeln, erst dann werden wir uns an dem Evangelium festklammern und wir werden zu Christus geführt, weil er die einzige Hoffnung ist, weil er die lebendige Hoffnung ist, die uns Gott gegeben hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. In Christus alleine haben wir diese Hoffnung, an die wir uns klammern können, wenn wir am Leben verzweifeln. Und dann hört die Verzweiflung auf und Hoffnung kommt ans Licht. Und so soll uns dieser Text genau dahin führen, zu Christus. Immer wieder neu zu Christus. Salomo nennt uns hier drei Gründe, weshalb er am Leben verzweifelt, auf die wir nun eingehen wollen. Erstens, deine Weisheit ist nur begrenzt von Vorteil. Zweitens, deine Arbeit ist nur begrenzt von Nutzen. Und drittens, dein Leben zu genießen ist nur bedingt möglich. Also erstens, deine Weisheit ist nur begrenzt von Vorteil. Das haben wir in dem Abschnitt, die Verse 12 bis 17 gelesen. Und in diesem Abschnitt greift Salomo nochmal das Thema der Weisheit und der Torheit auf, über das er bereits in den Versen 12 bis 18 aus dem ersten Kapitel gesprochen hat. Und in dem heutigen Abschnitt zeigt Salomo auf, dass Weisheit definitiv einen Vorzug gegenüber der Torheit, der Dummheit hat. Das ist das Ergebnis, auf das Salomo hier kommt. Dennoch kam Salomo zu der Überzeugung, dass die Weisheit nur begrenzt einen Vorzug gegenüber der Dummheit hat, denn sowohl derjenige, der schlau war, als auch derjenige, der dumm war in diesem Leben, beide müssen sterben. Und das führt Salomo zur Verzweiflung. Lasst uns diese Argumentation von Salomo untersuchen. Zunächst stellt Salomo in Vers 12 die Weisheit der Torheit gegenüber und sagt, und ich wandte mich, um Weisheit und Unsinn und Torheit zu betrachten, denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird, was man schon längst getan hat? Also in den Versen 1 bis 11 des zweiten Kapitels hat uns Salomo detailliert beschrieben, wie reich er war, was er alles in seinem Leben erreicht und getan hat und worin er Freude und Glück gesucht hat. Dennoch kam Salomo, wie wir gesehen haben, am Ende seines Lebens zu dem Schluss, dass all seine Arbeit und seine Mühe ohne Bedeutung war. Das lesen wir in Vers 11b. Und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Das war sein Ergebnis. Nun, Salomo will die Sinnlosigkeit, die er erlebt hat, nicht akzeptieren. Wir haben letzte Woche gesehen, er ist hartnäckig, er ist stur, er sucht weiter an anderen Orten, um Erfüllung und Glück und Freude zu finden. Vielleicht denkt er nochmal darüber nach, ob nicht doch die Weisheit mein Forschen, mein Studieren, meine Wissenschaft irgendwie doch der Sinn des Lebens sein kann, ob ich darin doch nicht vielleicht irgendwie etwas haben kann, was mir Halt gibt in diesem Leben. Und so denkt er nochmal darüber nach. Und so wendet Salomo sich von seinen Bauwerken ab und wendet sich hin zur Weisheit, denn er sagt, und ich wandte mich also ab von meinen Bauwerken und suchte wiederum woanders nach Erfüllung. Und zwar dorthin, um Weisheit und Unsinn und Torheit zu betrachten. Also mit anderen Worten, Salomo hatte sich zum Ziel gesetzt, die Weisheit mit der Torheit zu vergleichen. Was von diesen beiden ist besser? Ist es besser, weise zu sein in diesem Leben oder ist es besser, dumm zu sein in diesem Leben? Lass uns kurz Weisheit und Torheit zu vergleichen, selber auf den Schluss zu kommen, was besser ist. Und weise zu sein bedeutet, den Willen Gottes zu kennen, sich von anderen unterweisen und korrigieren zu lassen und nach dem erlernten Wissen auch zu leben. Nicht nur Kopfwissen zu haben, sondern dass dieses Wissen wirklich praktisch ausgelebt wird. Das ist weise. Töricht zu sein bedeutet, den Willen Gottes zu verachten, sich von niemandem etwas sagen zu lassen, die moralischen Maßstäbe Gottes zu verwerfen und zu leben, wie es dir selbst gefällt. Das ist dumm. Und diese beiden Dinge vergleicht Salomo. Kurz gesagt, weise sein bedeutet, nach Gottes Maßstäben zu leben, töricht zu sein bedeutet, nach den eigenen Maßstäben zu leben. Und diese beiden Lebensweisen wollte Salomo miteinander vergleichen und stellt sie gegenüber. Und er begründet diese Untersuchung mit den Worten, denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird, was man schon längst getan hat? Und dieser Satz ist ein bisschen schwer zu verstehen und er stellt viele Ausleger vor Herausforderungen. Ich habe einiges dazu gelesen und ich stütze mich auf die Auslegung von Kyle Delitzsch, einem renommierten evangelikalen Theologen. Und er übersetzt diesen Satz folgendermaßen. Denn was ist der Mensch, der kommen könnte hinter dem König? Ihn, den man vorlängst dazu gemacht hat. Was dieser Satz aussagen will, ist, der Gedanke dabei ist, dass Salomo als König alle Mittel zur Verfügung hatte, um Weisheit und Torheit zu untersuchen und dass es niemand geben könnte, der nach ihm kommt, der eine bessere Untersuchung zu diesen Dingen anstellen könnte als Salomo. Also lasst uns auf diesen Mann hören, der diese beiden Dinge untersucht hat. Salomos Ergebnis, als er diese beiden Dinge abgewogen hat, finden wir dann in Vers 13. Und ich sah, dass die Weisheit den Vorzug hat vor der Torheit wie der Vorzug des Lichts vor der Finsternis. Also, ganz einfach. Salomo hat nicht lange gebraucht. Er kam zu dem Schluss, dass die Weisheit besser ist als die Torheit. Die Schlachter-Übersetzung übersetzt den Vers folgendermaßen. Die Weisheit hat einen großen Vorzug. Und Luther übersetzt, dass die Weisheit die Torheit übertrifft. Also was Salomo sagen will ist, ja, weise zu sein ist weitaus besser. Weise zu sein ist viel, viel größer. Weise zu sein hat einen vorzüglichen Vorzug als dumm zu sein. Stimmen wir ihm zu? Ich denke schon. Und dann verwendet Salomo eine Illustration, um seine These zu verdeutlichen, nämlich wie der Vorzug des Lichts vor der Finsternis. Das Licht verglichen mit der Finsternis hat wahrlich einen Vorzug. Das Licht schützt uns davor, uns irgendwo anzustoßen und uns zu verletzen, wohingegen wir uns in der Finsternis viel schneller anstoßen würden und uns verletzen würden. Das Licht zeigt uns, welchen Weg wir zu gehen haben, wohingegen wir in der Finsternis uns verirren könnten. Das Licht zeigt uns unsere Umgebung, wohingegen wir in der Finsternis orientierungslos sind. Und so können wir weitermachen. Sind wir uns einig? Das Licht ist besser als die Finsternis. Und diesen Gedanken erklärt Salomo dann in Vers 14 weiter. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, der Tor aber wandelt in der Finsternis. Mit anderen Worten, der Weise hat Licht auf seinem Weg und er wird dadurch vor vielen Dingen bewahrt werden. Der Dumme aber läuft in der Finsternis, weshalb er in einer großen Gefahr steht, sich zu verletzen und schlechte Dinge zu tun. Und deswegen ist es durchaus besser für dich und mich, weise zu sein. Nun, dieser Salomo, der diesen Text geschrieben hat, der hat auch einige Sprüche verfasst. Und in dem Buch der Sprüche vergleicht er die Weisheit mit der Torheit immer wieder. Und ich möchte euch ein paar Stellen vorlesen. Zum einen sagt er, die Weisen erben Ehre, aber die Toren erhöht die Schande. Sprüche 3, Vers 35. Also wenn du klug bist, dann wirst du eine gewisse Ehre empfangen in diesem Leben. Aber der Dumme erbt nur Schande. Sprüche 14, Vers 16. Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Tor braust auf und ist sorglos. Also der Weise schaut, dass er vernünftig ist, dass er sich zurückzieht, wenn es Ärger gibt, dass er nicht in das Unglück läuft. Der Tor läuft direkt rein. Sprüche 15, Vers 2. Die Zunge der Weisen spricht tüchtiges Wissen aus, aber der Mund der Toren sprudelt Narrheit vor. Also ich habe lieber Gemeinschaft mit weisen Leuten, deren Worte heilsam für mich sind, als mit dummen Leuten, die einfach nur vor sich hin babbeln und mich vielleicht sogar verletzen. Sprüche 29, 11. Der Tor lässt seinen ganzen Unmut herausfahren, aber der Weise hält ihn beschwichtigend zurück. Also vielleicht nervt dich eine Sache voll, aber du bist weise und du hältst deinen Unmut zurück. Und der Dumme, der haut raus, was ihm gerade durch den Kopf geht. Wir sehen also, Salomo hat sich wirklich viel Gedanken gemacht, was Weisheit und was Torheit ist, was das Ergebnis von Weisheit, was das Ergebnis von Torheit ist. Und so kommt er zu dem Schluss, Weisheit ist besser, als dumm zu sein. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir Salomo recht geben. Es ist also gut, weise zu sein. Es ist gut, den Willen Gottes zu kennen. Es ist gut, sich unterweisen zu lassen. Es ist gut, sich korrigieren zu lassen. Es ist gut, demütig zu wandeln. Es ist gut, das Wissen, das wir haben, auch praktisch auszuleben. Wir werden vor vielem Bösen, vor vielem Unglück, vor vielen Dingen bewahrt in unserem Leben. Doch Salomo kam nicht nur zu diesem wunderbaren Ergebnis, dass Weisheit besser ist als Torheit. Er kam auch zu einem anderen Ergebnis. Das heißt weiter in Vers 14b. Und ich erkannte zugleich, also gleichzeitig, als ich erkannte, dass die Weisheit besser ist als Torheit, erkannte ich zugleich, dass ihnen allen ein und dasselbe Geschick widerfährt. Von welchem Geschick spricht er hier? Am Ende von Vers 16 sagt er, und wie stirbt der Weise gleich dem Torn hin? Okay, es ist auf jeden Fall besser, klug zu sein auf dieser Welt. Aber am Ende des Tages müssen beide sterben. Wenn du klug gewesen bist auf dieser Erde, wenn du vor Unglück bewahrt wurdest, wenn du wirklich gut gelebt hast, verglichen mit dem, der voll dumm war, der die ganze Zeit in Unglück gelaufen ist, am Ende müssen beide sterben. Und dann sagt Salomo weiter in Vers 15, und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Torn wird es auch mir widerfahren. Und wozu bin ich dann überhaupt weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, das ist auch Eitelkeit. Schaut, Salomo kommt zu dem Schluss, meine Weisheit wird mir keinen besseren Lohn geben als dem Dummen dort. Wir haben beide denselben Lohn, wir müssen beide sterben. Wieso bin ich dann überhaupt klug gewesen? Wieso habe ich mich dann vor Unglück geschützt? Wieso bin ich so weise gewesen, wenn es mir am Ende nicht besser gehen wird wie dem Toren? Das ist eine ehrliche, eine nüchterne und niederschmetternde Wahrheit. Und das führte Salomo schließlich dahin, am Leben zu verzweifeln. Vers 17, da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir, denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Hier kommen einige Begriffe, die Salomo bereits verwendet hat in seinem Buch. Das Tun unter der Sonne, das heißt das Leben, wo man Gott ausklammert, also ein atheistisches Leben. Dieses Leben missfiel mir. Wundert mich nicht. Und dann sagt er weiter, denn alles ist Eitelkeit, also Hebel, nichtig, ein Haschen nach Wind. Also nichts kann man festhalten, aber eine Sache ist neu, die Salomo hier sagt. Da hasst dich das Leben. Da hasst dich das Leben. Und das sind starke Worte. Sehr pessimistische Worte. Wir haben schon einiges gesehen, was Salomo erlebt hat. Und er kommt immer wieder zum selben Ergebnis. Eitelkeit, Haschen nach Wind, Eitelkeit, Haschen nach Wind. Ich hasse das Leben. Ich hasse es. Das war die Empfindung von Salomo. Wir müssen hier einige Dinge beachten. Nun, das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass Salomo hier die direkten Folgen des Sündenfalls erlebt. Dass er sie zu spüren bekommt. Und dass der Hass auf das Leben eigentlich eine natürliche Reaktion auf diese Erkenntnis ist. Ein Kommentator sagt hier, dass Salomo das Leben und die Mühsal der Arbeit auf einer verfluchten Erde hasst, ist nichts anderes als eine Folge von Gottes Gericht. Gott selbst hätte versagt, wenn Salomos Reaktion auf die Realität eines vergänglichen und tragischen Lebens weniger als tief empfundener Hass gewesen wäre. Verstehen wir? Das ist die Reaktion, wenn wir erkannt haben, dass wir in einer gefallenen und sündigen Welt leben, wo alles unter dem Fluch Gottes eingeschlossen ist, dann müssen wir früher oder später zu dem Schluss kommen, ich hasse das Leben, ich kann hier gar nichts genießen. Aber eine zweite Sache ist hier sehr wichtig zu beachten, worauf ich schon zu Beginn eingegangen bin. Erst an diesem Punkt, wenn wir beginnen, das Leben zu hassen, sind wir in der Lage, das ewige Leben zu ergreifen. Das sind die Worte von unserem Herrn Jesus, der sagte, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Johannes 12, Vers 25. Salomo, du bist auf dem guten Weg. Du bist auf einem guten Weg. Sehen wir, wie sich diese pessimistische Aussage plötzlich verwandelt und wir sehen Licht darin? Denn erst wenn wir erkannt haben, ich bin ein Sünder und alles, was ich tue, ist durchdrungen von der Sünde und ich kann nichts festhalten. Alles durchrinnt meine Hand wie das der Sand. Ich kann nichts festhalten, so wie ich den Wind nicht festhalten kann. Ich muss sterben. Ich hinterlasse alles irgendwann mal anderen Menschen. Ich hasse das Leben. Und dann zeigt Gott uns Christus, wie er kam und wie er starb und wie er auferstanden ist. Und wie uns zeigt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Erst dann fangen wir an, das Leben zu suchen. Denn das Leben hier ist vergänglich und wir fangen an, es zu hassen. Und wir fangen an, Christus zu lieben und ihm zu folgen. Und dann werden wir unser Leben auf das ewige Leben bewahren können. Also wir sehen, Salomo ist auf einem guten Weg. Wie sieht es bei dir aus? Bist du schon an den Punkt gekommen, das Leben irgendwo zu hassen? Nicht dich selbst und diese Welt irgendwo zu hassen, dass du, sondern generell einfach in so einem tiefen Loch bist, dass du einfach nicht mehr weiter kannst und dass alles um dich herum so dunkel erscheint und du keinen Ausweg mehr siehst. Bist du an diesem Punkt schon gekommen? Vielleicht heute. Christus ist der Ausweg. Nun, nachdem wir in diesem ersten Punkt gesehen haben, dass Salomo am Leben verzweifelte, weil die Weisheit nur bedingt von Vorteil ist, wollen wir im zweiten Punkt darauf eingehen, dass deine Arbeit auch nur begrenzt von Nutzen ist. Das ist der zweite Grund, wieso Salomo am Leben verzweifelte. Deine Arbeit ist nur begrenzt von Nutzen. Darüber schreibt Salomo in den Versen 18 bis 23. Und in diesem Abschnitt nimmt Salomo nochmal Bezug auf das, was wir letzte Woche angeschaut haben, in den Versen 1 bis 11. Und dort zeigte er uns auf, wie viel er gearbeitet hat und welche Bauwerke er angelegt hat und was er alles erreicht hat. Und wir haben gesehen, es war unvorstellbar groß. Er hat sein eigenes Eden auf dieser Erde aufgebaut. Es war wirklich mächtig. Und nun denkt er darüber nach, was passiert eigentlich mit all dem, was ich gemacht habe? Wenn ich sterbe. Wer bekommt das alles eigentlich? Und vor allem, was wird die Person, die all diese Dinge erbt, die ich aufgebaut habe, mit diesen Dingen tun? Ist sie weise damit umgehen? Oder töricht? Und er verzweifelte am Leben. Vers 18. Und ich hasste all meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Salomo erkannte, dass er keinen Einfluss darauf haben wird, wem er seinen Besitz hinterlassen wird. Schaut mal, er sagt in Vers 19, ja, und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird, und doch wird er überall meine Mühe walten, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Eitelkeit. Also er fragt sich, schaut mal, ich hab mein ganzes Leben investiert. Wolfgang Grupp, 51 Jahre, sein ganzes Leben investiert in seine Firma, in sein Eden. Tag ein, Tag aus gearbeitet, 12, 16, 18 Stunden. Wunderbar, alles aufgebaut. Meine Tochter, mein Sohn, werden sie klug mit dem umgehen, was ich aufgebaut habe? Was ist, wenn sie völlig töricht sind und alles, was ich 51 Jahre lang aufgebaut habe, in einem Nu zerstören werden? Er hat es nicht in der Hand, Salomo erkannte, er hat es nicht in der Hand. Er hat keinen Einfluss darauf. Und tatsächlich, Salomo wusste es noch nicht, aber sein Sohn Rehabeam hat in einem Nu sein ganzes Königreich zerstört. Als Rehabeam an die Macht kam, der Sohn von Salomo, da kamen das Volk zu ihm und sagte zu ihm, Rehabeam, dein Vater hat unser Joch, unsere Arbeit so schwer gemacht. Komm, linder doch unsere Arbeit ein wenig. Und Salomo ging zu den Ältesten, zu den weisen Männern, die auch zu der Zeit Salomos gelebt haben, und er fragte sie um Rat, und sie sagten zu ihm, Rehabeam, hör auf das Volk. Und dann ging Rehabeam zu den Jungen seines Alters, seiner Generation, und fragte sie um Rat, und sie sagten zu ihm, Rehabeam, hör nicht auf das Volk, sondern mach das Joch stärker. Mach die Last größer. Auf wen hörte Rehabeam? Wir lesen, und der König, Rehabeam, antwortete dem Volk hart, und er verließ den Rat der Alten, den sie ihm gegeben hatten, und er redete zu ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will zu eurem Joch hinzutun. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. 1. Könige 12, 13 bis 14. Wie ist die Reaktion des Volkes darauf? Vers 16. Und als ganz Israel sah, dass der König nicht auf sie hörte, da gab das Volk dem König Antwort und sprach, was haben wir für ein Teil an David? Und wir haben kein Erbteil am Sohn Isais, zu deinen Zelten Israel, nun sieh nach deinem Haus David. Und Israel ging zu seinen Zelten und das Königreich ist gefallen. Ein dummer Satz. Nicht gehört auf die Weisen. Salomo, noch bevor das passierte, erkannte er, was wird passieren? Wem werde ich mein Königreich geben? Wird er klug oder dumm damit umgehen? Er hatte Angst. Aber Salomo nennt noch einen zweiten Grund, wieso er am Leben verzweifelte. Schaut, er sagt dort dann in Vers 20, da wandte ich mich zu verzweifeln wegen all der Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Zu verzweifeln bedeutet, jede Hoffnung und jede Zuversicht verloren zu haben. Es bedeutet wirklich keinen Ausweg mehr zu sehen, einfach müde zu sein. Also Salomo war wirklich, hatte Altersdepression, er war einfach müde, er sah keinen Ausweg mehr. Und dann begründet er seine Verzweiflung auch in Vers 21, denn da ist ein Mensch, dessen Mühe mit Weisheit und mit Kenntnis und mit Tüchtigkeit geschieht, und doch muss er sie einem Menschen als sein Teil abgeben, der sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Eitelkeit und ein großes Übel. Also nicht nur, dass Salomo nicht wusste, wird er weise oder töricht mit meinem Besitz umgehen. Salomo kam auch zu dem Schluss, ich habe mein Leben lang gearbeitet und habe meine Hände schmutzig gemacht, und jemand anders wird die Früchte meiner Arbeit genießen, ohne dass er seine Hände schmutzig gemacht hat. Wiederum Wolfgang Grupp. Sicherlich haben seine beiden Kinder, seine Tochter und sein Sohn, ihm hier und da vielleicht unter die Arme gegriffen. Aber alles, was er aufgebaut hat, genießen sie nun in gewisser Weise. Und sie führen die Arbeit weiter. Aber es ist irgendwie unfair, oder? Ist doch unfair. Wir Deutschen, wir Schwaben vor allem, das ist doch unser Ziel, oder? Wir wollen ein Haus bauen, fleißig arbeiten, das Haus abzahlen und unseren Kindern vererben. Gutes Ziel. Du wirst am Ende genau dorthin kommen, wo Salomo ist. Die haben nicht dafür gearbeitet. Und die werden deinen ganzen Besitz bekommen. Auf der einen Seite schön, für sie. Aber wenn wir ehrlich sind, unfair. Die können dann auf dem Sofa sitzen, Däumchen drehen. Und das genießen, was du aufgebaut hast. Zu diesem Schluss kam Salomo, und deswegen verzweifelte er am Leben. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil das Leben einfach voller Mühsal ist. Vers 22 bis 23. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und vom Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Denn alle seine Tage sind Kummer und seine Geschäftigkeit ist Verdruß. Sogar bei Nacht ruht sein Herz nicht. Auch das ist Eitelkeit. Das Wort Kummer kann auch mit Schmerzen übersetzt werden und das Wort Geschäftigkeit mit Anstrengung. Also das Leben auf dieser Erde besteht aus Kummer und Anstrengung. Ich denke, jeder von uns kann es bestätigen. Unsere Kinder vielleicht noch nicht. Als ich so klein war, da dachte ich mir auch, das Leben ist schön. Und je älter man wird, umso mehr merkt man, das Leben besteht aus Kummer und Geschäftigkeit. Kummer und Geschäftigkeit. Salomo erlebt hier das, was Gott nach dem Sündenfall Adam und Eva verheißen hat. Zu Eva sagte Gott nach dem Sündenfall, und ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. 1. Mose 3, Vers 16. Und zu Adam sagte Gott, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. 1. Mose 3, Vers 19. Also sowohl die Frau als auch der Mann, die Menschen insgeheim, haben ein Leben der Mühsal, der Schmerzen, der Arbeit und der Anstrengung. Und das brachte ihn zur Verzweiflung. Doch das ist Eitelkeit, sagt Salomo. Also, wir haben bis jetzt zwei Gründe gesehen, wieso er im Leben verzweifelte. Die Weisheit hat nur einen bedingten Vorteil und das Arbeiten ist nur bedingt nützlich. Aber er nennt uns auch einen dritten Grund. In den Versen 24 bis 26. Dort sagt er, dein Leben zu genießen ist nur bedingt möglich. Beziehungsweise, das ist der dritte Punkt, die Überschrift. Dein Leben zu genießen ist nur bedingt möglich. Hier in diesem Abschnitt, das ist der erste von insgesamt sechs Abschnitten, in denen Salomo davon spricht, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt auf dieser Erde, als das Leben zu genießen, ein Hedonist zu sein. Also einfach nur zu genießen. Lebe den Tag heute, als wäre dein letzter Tag, in gewisser Weise. Also nachdem er uns in den ersten zwei Kapiteln aufgezeigt hat, worin er überall vergeblich nach Sinn und Freude gesucht hat, kommt er zu dieser einfachen und simplen These und zu diesem Ergebnis, okay, wenn auf dieser Erde nichts bleibt und wenn alles sinnlos und kurz ist, dann ist es am besten, einfach jeden Tag in vollen Zügen zu genießen. Doch Achtung, Salomo kam auch zu dem Schluss, dass der Genuss des Lebens auch nur bedingt möglich ist. What? Kann nicht jeder das Leben genießen? Kann nicht jeder essen und trinken genießen? Nein, nicht jeder. Salomo sagt hier, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seiner Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Es ist abhängig von der Hand Gottes, ob er dir gibt, das Leben zu genießen oder nicht. Und ja, wir dürfen essen, wir dürfen trinken, wir dürfen uns an den guten Dingen dieses Lebens erfreuen und genießen. Wir sehen es bei den ersten Christen, bei Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde über die Gemeinde, dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46, und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Es ist gut, wenn wir heute Leute zu uns einladen oder zu Leuten gehen und einfach gemeinsam essen und uns frohlocken an den guten Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wunderbar, preist den Herrn für all das, was er uns gibt. Wir können es tun. Aber Salomo sagt weiter, ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt, denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von ihm? Sehr wichtig. Hier wird deutlich gesagt, dass Gott es ist, der dem Menschen die Dinge zu genießen lässt. Nun, der Genuss von einer Sache beschreibt die Freude und Annehmlichkeit, die jemand empfindet, währenddem er etwas tut. Also während dem Genießen geht es nicht nur darum, etwas zu erleben, sondern darum, bewusst Freude, Wohlbehagen und Zufriedenheit zu empfinden, während man diese Sache erlebt. Das heißt, während dem Essen, während dem Trinken oder sonstige Dinge, du empfindest wahrlich ein Gefühl des Glücks und der Freude und der Annehmlichkeit, dass du die Dinge einfach genießen kannst. Wenn du wandern gehst und die Berge siehst und du erfreust dich an der Natur und du empfindest wirklich ein Gefühl der Erfüllung in einer gewissen Weise, ist es von Gott geschenkt. Andere gehen in die Natur und sehen da irgendwie nur ein paar Steine, ein paar Gräser. Können sie nicht daran erfreuen, ist alles so mühsam. Manche essen und können sich einfach an dem erfreuen, was ihr Gaumen dort schmeckt. Teilweise sogar während dem Essen schon über anderes Essen zu reden. Und andere schlemmen uns einfach nur in sich hinein. Wieso machen sie einen so und die anderen so? Weil Gott den einen schenkt, es zu genießen und den anderen nicht. Gott ist souverän, selbst in diesen Dingen. In Vers 26 kommt Salomo dann zu der Erkenntnis, denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude, dem Sünder aber gibt er die Beschäftigung einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Habt ihr gehört? Salomo kommt hier zu einem Schluss, zu einer Schlüsselerkenntnis und er sagt, dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, wie kannst du Gott wohlgefällig sein, nicht durch deine Werke? Wir sind Sünder und haben die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht. Und wir haben nicht das Wohlgefallen Gottes über uns, sondern der Zorn Gottes liegt auf dem Sünder. Aber wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott versöhnt wurden und wir Frieden mit Gott haben, dann sind wir wohlgefällig vor Gott durch das Werk und Opfer von Jesus Christus. Also, jemand, der an Christus glaubt, ist Gott wohlgefällig und diesem gibt Gott Erkenntnis und Einsicht, die Dinge zu genießen. Der Gott wohlgefällig ist, aber wem gibt er die Dinge nicht zu genießen? Dem Sünder aber gibt er die Beschäftigung einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Also jemand, der Gott nicht anerkennt, jemand, der unter der Sonne lebt, jemand, der atheistisch lebt, jemand, der die Herrlichkeit Gottes ablehnt, jemand, der nicht durch Jesus Christus mit Gott versöhnt worden ist, ein Sünder. Gott hat ihm die Beschäftigung gegeben, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten, um es dann später jemandem anderen zu geben. Sehen wir den Unterschied zwischen denen, die Gott wohlgefällig sind? Die können die Dinge genießen. Und denen, die nicht Gott wohlgefällig sind, sie müssen arbeiten und dann irgendwann anderen abgeben und frustriert sein wie Salomo am Ende des Lebens. Und auch das ist Eitelkeit, sagt Salomo. Schaut mal, für uns Christen, das, was Salomo hier sagt, ich glaube, Jesus fasst zusammen und komprimiert es in Matthäus 6, Vers 33, wo Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Die Menschen, die Gottlosen, die Sünder, die trachten nicht nach dem Reich Gottes, sie trachten nach ihrem Reich und nach ihrer Gerechtigkeit und ihnen wird nichts gegeben werden. Wir aber, wir trachten nach dem Reich Gottes und wir arbeiten für sein Reich und für seine Gerechtigkeit und Gott wird uns in diesem Leben alles geben, was wir brauchen und wir dürfen es sogar genießen. Sehen wir den Unterschied? Und so konnten wir hier sehen, aus welchen drei Gründen Salomo am Leben verzweifelte. Er verzweifelte am Leben, weil die Weisheit nur bedingt von Vorteil ist. Er verzweifelte am Leben, weil die Arbeit nur bedingt von Nutzen ist. Und er verzweifelte am Leben, weil der Genuss des Lebens nur bedingt möglich ist, weil es von Gott abhängt. Und so möchte ich, nachdem wir diesen Text untersucht haben, diese Predigt schließen, indem ich sie zusammenfasse und drei Anwendungen mitgebe. Was lernen wir aus diesem Text? Drei Dinge lernen wir aus diesem Text. Einige habe ich schon kurz angeschnitten, aber jetzt möchte ich sie vertiefen. Das Erste, was wir lernen, ist, und der Fluch der Sünde in der Welt sollte deine Liebe und Hingabe zu Jesus mehren. Der Fluch der Sünde in dieser Welt sollte deine Liebe und Hingabe als Christ zu Jesus Christus mehren. Gott führt uns oft in die Verzweiflung, damit wir dadurch der Welt immer mehr absterben, um für Gott zu leben. Wenn du den Fluch der Sünde, wenn du die Folgen der Sünde in deinem Leben spürst, täglich, dann sollte dies dazu führen, dass du erkennst, dass diese Erde nicht dein Zuhause ist. Du lebst nicht für diese Welt. Es sollte dazu dienen, dass du immer mehr von dieser Welt abgelöst wirst, dass du dich immer mehr löst von dieser Welt und beginnst für die ewige Welt zu leben. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben, Matthäus 11, Vers 28. Und liebe Freunde, dieser Vers gilt nicht nur den Gottlosen, denn auch ich bin oft müde und beladen. Dieser Vers gilt auch dir und mir als Christen. Wenn wir müde und beladen sind von dem Fluch der Sünde, von Krankheit, von Schicksalsschlägen, von Versuchungen, von den Dingen da draußen, wenn wir müde und beladen sind von diesen Dingen, dann sollte es dazu führen, dass wir dieser Welt absterben und zu Christus laufen, denn er kann uns Ruhe geben. Er wird uns immer wieder an Punkte führen, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht mehr wollen, wo wir das Leben hassen, selbst als Christen. Wieso? Damit wir ihn mehr lieben. Er führt dich manchmal, hast du gehört? Er, Gott selbst, führt dich manchmal in die Verzweiflung, weil er dadurch bewirken will, dass du zu ihm läufst. Dass du der Welt abstirbst, denn wir leben nicht ewig auf dieser Welt und das musste Salomo erkennen. Und ich hoffe, du und ich erkennen das auch. Und deswegen, die Verzweiflung in deinem Leben sollte dazu dienen, dass du dieser Welt stirbst, so wie es Paulus auch wunderbar sagte, von mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, denn durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6, Vers 14. Wir müssen dieser Welt absterben. Wir müssen dieser Welt gekreuzigt sein und die Welt für uns, dass wir nichts mehr hier haben, uns an nichts mehr klammern, um für die Ewigkeit zu leben. Das Zweite, was wir lernen von Salomo: Die Vergänglichkeit dieser Welt sollte dich motivieren, Schätze im Himmel zu sammeln. Salomo, Wolfgang Grupp und jeder andere reiche Mensch auf dieser Welt, er hat sich Schätze gesammelt auf dieser Erde und er hat und hatte Schätze. Aber er musste schmerzlich erkennen, sie werden vergehen. Entweder gebe ich sie an jemanden anderen ab, aber irgendwann wird sowieso alles vergangen sein. All mein Besitz wird vergehen. Wir als Christen haben einen Schatz im Himmel. Und wir haben Schätze im Himmel, die nicht vergehen werden. Schlag mit mir bitte ganz kurz Matthäus. Ich glaube, 5 ist es, oder? Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen, Salomo. Das war meine Ergänzung. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Herz? Ist dein Herz bei den Dingen dieser Welt? Dann ist dein Schatz die Welt. Ist dein Herz bei Christus, dann ist dein Schatz bei Christus. Und Jesus Christus sagt hier, und das ist der bessere und weisere Salomo, dass es eine Möglichkeit gibt, uns Schätze zu erwerben, die niemals vergehen werden. Die niemals zerstört werden, die uns niemals geraubt werden. Es gibt Schätze, für die wir arbeiten können, die wir nicht jemandem nach uns hinterlassen müssen, der vielleicht dumm damit umgehen wird. Es gibt Schätze, für die wir arbeiten, die wir nicht jemandem abgeben müssen, der nicht dafür gearbeitet hat. Gott wird uns Schätze geben, für die wir gearbeitet haben und diese Schätze werden wir in alle Ewigkeit behalten und genießen können. Petrus sagt, dass wir errettet worden sind zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. 1. Petrus 1, Vers 4. Aufbewahrt von wem? Von Gott. Wer ist mächtiger als Gott? Niemand. Unser Erbe wird von Gott behütet. Und er wird es uns eines Tages geben. Und es ist ein unverweltliches und unbeflecktes und unvergängliches Erbe. Das heißt, frei von jeder Befleckung der Sünde. Es wird niemals aufhören. Wir werden es alle in alle Ewigkeit genießen. Arbeite für Christus. Ob du esst oder trinkst, tu alles zu seiner Ehre. Egal, was du in deinem Leben tust, du wirst dir dadurch Schätze im Himmel sammeln. Lebe dein ganzes Leben für ihn und zu seiner Ehre und du wirst einen ewigen Lohn empfangen. Und das Dritte, was wir lernen wollen: Der Genuss dieser Welt sollte dir die Güte und Barmherzigkeit Gottes vor Augen führen. Salomo hat uns gezeigt, dass wir die Dinge des Lebens genießen dürfen und dass Gott derjenige ist, der sie uns zu genießen lässt. Und hört mir bitte gut zu, Gott ist es uns nicht schuldig. Gott ist es uns nicht schuldig, dass wir irgendetwas genießen können. Gott hätte das vollkommene Recht, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, diese Erde in eine Hölle zu verwandeln. In eine Hölle. Und all die Nachkommen Adams in dieser Hölle Qualen erleiden lassen. Und dann, wenn sie sterben, sie in eine noch größere Hölle zu werfen. Das wäre sein Recht. Er ist uns nichts schuldig. Dass wir die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung noch erkennen können. Dass wir essen und trinken und Kleider und sonstige Dinge genießen können, ist ein Akt unbeschreiblicher Güte Gottes. Wir haben es heute in Philipper 2 gelesen. Tut alles ohne Murren. Wenn wir erkannt haben, dass alles nur Gnade ist, was wir haben, dann ist Murren eine enorm große Sünde. Der Genuss dieser Welt sollte dir die Güte und Barmherzigkeit Gottes vor Augen führen. David sagt, der Herr ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke, Psalm 145, Vers 9, über alle seine Werke, auch über die Gottlosen. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist gut zu allen. Und du und ich, die wir das heute gehört haben, sollten erkennen, wir haben es nicht verdient. Und was sollte diese unverdiente Gnade in uns bewirken? Liebe und Dankbarkeit und Hingabe. Vor dem Essen zu danken, vor dem Schlafen zu danken, beim Aufstehen zu danken. Danke, dass ich gesund bin, dass ich aufwachen durfte, dass du mich nicht getötet hast. Danke für deine unverdiente Gnade in allen Bereichen meines Lebens. Es ist gut, was Gott an uns tut, aber es ist unverdient. So denke ich und hoffe ich sehr, dass Salomo uns wieder einige Weisheiten lernen konnte. Wie wir nicht am Leben verzweifeln. Wie wir nicht am Leben verzweifeln. Sondern indem wir sehen, dass die Sünde in der Welt uns zu Christus führt. Dass wir uns an den Dingen Gottes erfreuen dürfen, die er uns schenkt. Wollen wir nicht am Leben verzweifeln, sondern Gott die Ehre geben und uns an ihm alleine freuen. Amen.